Wir schließen die Predigtreihe zum Heiligen Geist mit diesem Thema von heute ab. Brauchen Heilige Heiligung, so habe ich das genannt. Wie neu ist eigentlich der erneuerte Mensch? Es gibt ja so einen Satz bei Paulus mal, den Luther übersetzt hat, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und dann schaut man so ein bisschen in sein eigenes Leben rein und sagt, oh, da arbeiten wir dran. Also mit dem alles neu geworden, das ist manchmal nicht unbedingt sofort ersichtlich. Also dieses Thema betrifft sehr stark unseren Alltag und betrifft auch vor allen Dingen Menschen, die, ich sag mal, vom ersten Tag ihres Glaubens, aber vielleicht auch schon nach 50 Jahren ihres Glaubens unterwegs sind. Und da kann man sich fragen, bewegt sich eigentlich noch was bei uns? Ich will ein bisschen von 55 plus erzählen. Das ist ja ein Kreis, den es in dieser Gemeinde gibt und der sich vor Corona so ungefähr einmal im Monat, manchmal sechswöchentlich getroffen hat. Und ein paar Wochen bevor der Shutdown kam, haben wir einen Abend miteinander gehabt, wo wir so ein Ranking gemacht haben, der vielleicht für uns wichtigen Themen. Also da gab es so, was weiß ich, 10, 20 Themen oder wie auch immer. Und die Freunde, die an diesem Abend da waren, die sollten sozusagen Kreuzchen machen bei den Themen, die für sie am wichtigsten waren. Und mit ganz vorne, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es das erste Thema war, aber mit ganz vorne war die Fragestellung, die ungefähr so lautete, wachse ich eigentlich im Glauben? Und wenn ja, woran merke ich das? Also wenn man vom Lebensalter 55 plus ist, muss man nicht unbedingt lange Christ sein. Das kann ja auch erst seit kurzem begonnen haben. Aber die meisten, die da zusammen sind, die haben so christseinmäßig auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Und war interessant, dass diese Fragestellung ganz im Zentrum stand. Wachse ich eigentlich als Christ? Und wenn ja, woran merke ich das? Also man könnte ja sagen, Christ ist Christ, ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen und damit ist gut. Aber wer das Neue Testament liest, der wird feststellen, dass das nicht ganz koscher ist, wenn man das so sagt und denkt, sondern es gibt ein Wachstum im Glauben, ein Wachstum als Christ. Und Paulus und andere Schreiber des Neuen Testaments benutzen ein Bild, was uns sehr vertraut ist, nämlich das der Milch. Das ist ein kleines Kind bekommt Milch, ein Säugling bekommt Milch. Und später, sagen die Schreiber des Neuen Testaments, kriegst du feste Speise. Also als unsere Kinder klein waren, was ja schon ein paar Tage hin ist, da habe ich irgendwann mal die Babynahrung getestet. Wollte mal sehen, was wir ihnen da eigentlich so einflößen. Und das habe ich bis heute in Erinnerung, dass ich dachte, gut, dass ich über dieses Alter hinaus bin. Was Zeug ist ohne jedes Salz und also es schmeckt, naja, wie auch immer. Also was wir unseren Kindern da geben, mag ja gut sein, aber für uns als Erwachsene kommt uns das reichlich komisch vor, was wir da geben. So, und dieses Bild benutzt Paulus und sagt, am Anfang ist es ganz normal. Als kleines Kind bekommst du Milch und das ist dein Grundnahrungsmittel, aber wenn du erwachsen bist, dann sollte mittlerweile was anderes dazu gekommen sein. So eine Wachstumsentwicklung, die wir im natürlichen Leben für völlig normal halten und die wir für unbedingt richtig halten, die ist im geistlichen Leben genauso oder soll im geistlichen Leben genauso da sein. Also brauchen Heilige Heiligung. Was assoziiert ihr, wenn ihr das Wort Heilige hört? Ich denke mal, dass ganz viele so irgendwie an dieses Bild von Heiligen, die verehrt werden, denken, so ganz besondere Leute, die vielleicht irgendwann in anderen Konfessionen werden sie heilig gesprochen und vielleicht assoziiert der eine Mutter Teresa und der nächste Franz von Assisi oder ich weiß nicht was. Und das alles ist im Grunde im Neuen Testament so nicht gemeint, sondern Paulus spricht von Heiligen, nämlich wie von dir und mir. Also Heilige sind Leute, die für Gott ausgesondert sind. Und diese Themenformulierung im Neuen Testament denkt nicht an irgendeine geistliche Elite, also Leute, die jetzt irgendwie, was weiß ich, es besonders gut können oder lange gläubig sind oder ich weiß nicht was, sondern im Grunde an ganz normale Menschen, die eben einfach Jesus nachfolgen mit allen Haken und Ösen und vielleicht auch mit allen Ecken und Kanten. Im Neuen Testament ist Heiliger ein Synonym, ein Parallelbegriff zu Christ. Wie wir sagen, ich bin Christ und da kann ich genauso sagen, ich bin ein Heiliger. Die Gemeinde in Korinth hatte recht große ethische Mängel, aber Paulus spricht sie an, 1. Korinther 1, Vers 2, ganz am Anfang des Briefes, der Brief geht an die Geheiligten in Christus Jesus. So, wir müssen uns also davon verabschieden, dass Heilige, wenn sie im Neuen Testament so genannt werden, jetzt irgendwie perfekte, fertige Leute sind, an denen es nichts und gar nichts mehr zu entwickeln gibt, sondern Heilige sind Menschen wie du und ich mit Haken und Ösen. Manche der Korinther hatten ja eine relativ dunkle Vergangenheit. Also da war in der Vergangenheit alles Mögliche schiefgelaufen. 1. Korinther 6 kann man das nachlesen. Aber, so sagt Paulus, ihr seid abgewaschen. Und damit assoziiert er vermutlich die Taufe, die am Anfang des Glaubens steht. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also der Start des Christseins, das sagt die Bibel in anderen Zusammenhängen und mit einem anderen Bild, ist eine neue Geburt. Jesus redet im Johannesevangelium gegenüber dem Pharisäer Nikodemus von der Wiedergeburt. Und er sagt, da sozusagen wird dir die Heiligung, nämlich ich gehöre zu Gott, ich gehe mit ihm zusammen, das wird dir geschenkt, du musst dir das nicht verdienen. Du musst nicht irgendwie erst, was weiß ich, alles erledigt haben, nicht irgendwelche Hürden genommen haben, sondern allein die Tatsache, dass Gott dir die Vergebung deiner Schuld, die Vergebung deines gottlosen Lebens und so weiter zuspricht, das reicht sozusagen, um in diesen Zustand des heiligen Gottesvolkes hineinzukommen. So, brauchen Heilige Heiligung. Dabei reden wir reden letztlich von uns, von Menschen, die zu Gott gehören, sofern du das für dich in Anspruch nimmst. Und dann wollen wir diese Fragestellung ein bisschen nachgehen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 16, schreibt Paulus und Vers 17, wir beurteilen auch niemanden mehr nach äußeren Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. In der Luther-Übersetzung, das ist manchen Luther-Bibel-vertrauten Menschen im Ohr, da heißt es, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und man hat schon gesagt, oh, hat Luther das so mit dem alles neu geworden eigentlich komplett richtig übersetzt? Hier heißt es dann, etwas Neues hat begonnen. Ist damit aber denn alles gelaufen? Ein neuer Mensch, was will man mehr? Aber dann gibt es da Texte, die sehr herausfordernd dieses Thema der Heiligung ansprechen. Hebräer 12, 14 zum Beispiel. Jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also wir reden über, ich möchte mal sagen, zwei Seiten einer Medaille heute Morgen. Auf der einen Seite der Zuspruch Gottes in dein Leben. Du gehörst zu ihm, du brauchst nicht irgendwas zu verdienen, um sozusagen dieses Geschenk der Gnade Gottes zu bekommen. Du gehörst zu ihm. Und auf der anderen Seite, weil du ein Beschenkter, eine Beschenkte bist, deswegen lebe jetzt auch so. Weil Jesus dir deine Gnade geschenkt hat, seine Barmherzigkeit geschenkt hat, seine Vergebung geschenkt hat. Deswegen sollen wir als Leute leben, die das nun eben in ihrem Lebensumfeld weiterreichen. Also zwei Seiten einer Medaille. Und es gibt im Neuen Testament eine Menge Bilder von Wachstum. Ich habe eins vorhin schon genannt, eben kleine Kinder, die Milch zu trinken kriegen, Erwachsene, die dann feste Speise bekommen wollen. Aber es wird das Beispiel der Frucht zum Beispiel, ist ein von Jesus benutztes, von Paulus benutztes. Immer wieder kommt dieses Bild vor. Und Frucht weiß man auch, ist nicht von heute auf morgen da. Frucht braucht eine gewisse Zeit, bis sie reif ist und lecker ist. Und es wäre also ein zutiefst neutestamentliches Missverständnis, wenn wir sagen würden, ja, wir haben uns ja als Christen zu Jesus hingewandt und er hat uns seine Gnade, sein neues Leben zugesprochen und jetzt ist alles easy, jetzt ist alles in trockenen Tüchern, jetzt braucht sich sozusagen nichts mehr zu ereignen, sondern wir sind jetzt mit ihm unterwegs. Hätte Paulus sich alle seine Briefe sparen können und hätte darüber nicht mehr reden müssen, aber es geht immer um beides, es geht um Gnade und es geht um Heiligung. Und zwischen diesen beiden Polen, möchte ich mal sagen, läuft unser Leben als Christen ab. Mit diesen beiden Dingen haben wir zu tun. Da ist zuerst das neue Leben, was uns durch Jesus geschenkt ist. Und dieses neue Leben brauchen wir uns in der Tat nicht zu verdienen und können es auch gar nicht, sondern es ist in Jesus Christus geschenkt. Und zweitens ist dann aber da sowas wie die, ich möchte mal sagen, die aktive Seite dieses neuen Lebens. Das ist nämlich die Tat, die persönliche Investition, die Entscheidung, ich will jetzt ein Leben führen, was Gott gefällt. Und ohne dieses, was die Bibel vielleicht im Leben, ein Lebensstil der Heiligung nennen würde, geht es nicht. Ohne das ist der Glaube an Jesus Christus tot. Jakobus kann das sehr klar und deutlich formulieren. Er sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Klar, die Werke machen mich nicht gerecht, aber wenn mein Glaube keine praktischen Konsequenzen im Alltag hat, dann kannst du es auch knicken. Also es gehört beides zusammen und beides ist notwendig. Und die Frage ist, was denn eigentlich passiert, wenn wir eins von beiden überbetonen, wenn wir sozusagen in eine Schlagseite hineingehen. Und das eine wäre, wenn ich sozusagen überbetone, ich bin beschenkt und alles ist easy, dann spielt die Lebensführung keine Rolle mehr. Dann kann ich im Grunde machen, was ich will. Gott ist ja gnädig, er vergibt, alles easy. Und Paulus sagt im Römerbrief, das sei ferne. Nein, wer es sozusagen locker angehen lässt und meint, das sei alles irgendwie so auf die leichte Schulter zu nehmen, der hat sozusagen den Ernst auch der Sache nicht verstanden. Aber umgekehrt, wer sozusagen die Heiligung als eine mehr oder minder gesetzliche Kraftanstrengung versteht, für den wird Glaube etwas Freudloses und Frustrierendes, weil er diese Latte immer wieder reißen wird. Ob sie nun lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder ob sie noch ein bisschen schärfer formuliert ist, du sollst deinen Feind segnen und ihm zu essen geben und die Leute segnen, die dich verfolgen und was es da nicht alles gibt. Also Heiligung ist kein geistlicher Kraftakt sozusagen, keine geistliche Do-it-yourself-Methode, wo ich versuche, irgendwie durchzukommen mit möglichst viel Anstrengung, sondern auch dieses zu Gott hin sich bewegen, näher an ihn ranzukommen, ist ein Geschenk. Wir zwingen uns nicht gute Werke ab, sondern wir leben, Paulus würde sagen im Römerbrief, wir leben als Menschen, die der Sünde gestorben sind. So formuliert er das im Rahmen der Taufe einmal in Römer 6. Heiligung heißt also, dass wir aus ihm und durch ihn und zu ihm hin unseren Alltag und unseren Sonntag gestalten. Also bis hierhin geht es um etwas ganz Zentrales, nämlich um die Gestaltung meines Lebens als Christ, um Glaubwürdigkeit, um Echtheit, um, wie man das heute so schön sagt, Authentizität der Nachfolge. Das sind entscheidende Dinge. Aber was uns im natürlichen Leben eben selbstverständlich ist, nämlich dass es Wachstum gibt, dass es Reifung gibt und wir sorgen dafür bei unseren Kindern zum Beispiel, dass das Potenzial, was ihnen sozusagen in die Wiege gelegt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sich entfalten kann und dass unsere Kinder gut ausgebildet werden und so weiter und so fort. Also wir sorgen dafür, dass das Wachstum in ihrem Leben stattfindet und ihr Potenzial möglichst zur Entfaltung kommt. Was wir im natürlichen Leben uns wünschen, nämlich stabile Menschen, die selbstständig und ihr Leben sinnvoll gestalten können, das sollte auf dem geistlichen Gebiet ganz ähnlich sein. Dass ich nämlich sage, ich habe dieses neue Leben in Christus geschenkt bekommen. Ja, ich kann nichts dafür tun. Aber jetzt bin ich auf einem Weg und dieses Beschenktwerden von Gott soll weitergehen. Und meine Bitte an ihn, dass sich mein Leben eben in seinem Sinne entfaltet, das sollte der selbstverständliche Wunsch und das selbstverständliche Gebetsanliegen jedes Christen sein. Ich will euch einen Text lesen aus dem 1. Thessalonicher 4, ein paar Verse zwischen dem Vers 1 und 10, wo Paulus dieses Anliegen gegenüber der Gemeinde in Thessalonik, die by the way eine sehr gute Gemeinde im Sinne von, davon war, dass Paulus am Anfang sagt, also ihr seid bekannt für alles, was ihr tut in Mazedonien und darüber hinaus. Die Leute kennen euch. Ihr gebt ein gutes Beispiel für den Glauben und so weiter und so fort. Also bei dieser Gemeinde, im Gegensatz zu anderen Gemeinden, die er auch sehr scharf kritisiert, kommen sehr viel positive Dinge an. Aber jetzt trotzdem, 1. Thessalonicher 4, Abvers 1b. Wir bitten euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr euch mit dem Erreichten nicht zufrieden gebt. Ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar zu ihm gehört. Deshalb soll sich niemand mit Dirnen abgeben oder auf andere Weise unzüchtig leben. Wörtlich steht da, das haben manche auch im Ohr, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Jeder soll mit seiner Ehefrau zusammenleben und rücksichtsvoll mit ihr umgehen. Dass ihr euch als Christen untereinander lieben sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Ihr wisst es, denn Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr einander lieben sollt. Ihr beweist diese Liebe ja auch an euren Brüdern in ganz Mazedonien. Trotzdem gebt ihr euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe, es kommt eine schöne Formulierung, kann nie groß genug sein. Eure Liebe kann nie groß genug sein. Also warum schreibt Paulus solche Texte? Doch mit Sicherheit nicht deswegen, weil mit der Bekehrung alles klar ist, sondern mit der Taufe ist eben nicht alles in trockenen Tüchern, es geht weiter. Hier nimmt er mehrere Beispiele auf. Er spricht die Eheführung an. Jeder soll seine Frau aus der Perspektive des Mannes gesprochen rücksichtsvoll mit seiner Ehefrau umgehen. Das war in damaliger Zeit wahrlich nicht selbstverständlich. Frauen hatten keine Rechte. Frauen kamen irgendwie als selbstständige Person nur sehr begrenzt vor. Die Männer waren im Vordergrund und so weiter. Und Paulus sagt, nein, wenn du Christ bist, dann musst du in deiner Ehe anders leben, als du es vielleicht in deinem Umfeld kennst. Und die Kultur, in der du kennst, die ist jetzt nicht mehr maßgebend für dich, sondern das, was du von Jesus her kennengelernt hast, ist maßgebend. Und im anderen Zusammenhang würde Paulus von der Frucht des Heiligen Geistes sprechen. Das hat auch ganz viel Schnittmengen zum Thema Heiligung. Denn hier erweist sich, ob der Geist Gottes wirklich Raum in unserem Leben hat, in diesen Alltagsfragen. Wie ich meine Ehe führe, sofern ich verheiratet bin. Wie ich meine Kinder erziehe, sofern ich welche habe. Wie ich mit all den Alltagsfragen umgehe, mit meiner Zeit, mit meinem Geld und. All diese Dinge gehören in diese Fragestellung hinein, eben ein Leben zu führen, das nach dem Willen Gottes ist. Und wie entscheidend dieser Bereich ist, das wird in dem Satz deutlich, der im Hebräerbrief steht, dass nämlich ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Also das ist schon ein herausfordernder Satz, weil damit deutlich wird, wer sozusagen mit dem Bestand seines Christseins die Beine übereinander legt und die Hände in die Hosentaschen steckt und nichts mehr läuft, hast du etwas gründlich missverstanden. Heiligung setzt Wachstum voraus und Wachstum beginnt oder heißt, dass vieles klein beginnt, bevor es dann nach und nach in eine Endgestalt hineinwächst. Und ich glaube, dass wir alle miteinander aufpassen müssen, das sage ich an meine Adresse zuallererst, dass wir uns nicht gewisse Unzulänglichkeiten sozusagen persönlich zugestehen. Und dann sagt man so, entschuldigen, vielleicht nobody is perfect. Also na gut, ich habe auch meine Fehler und du hast deine Fehler und meine Ecken und Kanten. Und naja, das gehört halt zu mir. Ich glaube, dass ein Mensch, der sagt, das tut mir leid, so bin ich eben, und sich damit seine eigenen Unzulänglichkeiten entschuldigt, dass das zutiefst ein Satz des Unglaubens ist. Sondern Glaube würde doch heißen, ich will mich von Christus verändern lassen. Durch die Kraft seines Heiligen Geistes sollen die Dinge. Und wenn es Schritt für Schritt und nach ist, aber in einen Veränderungsprozess hinein, dass jemand, der sagt, so bin ich eben, dass das ein Satz ist, der Vergangenheit angehört. Also es geht um Heiligung, es geht um Wachstum, es geht darum, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar wird. Und damit ist eben nicht eine heilige Außenfassade gemeint, sozusagen die Pflege irgendeines Heiligenscheins, sondern die Umgestaltung unseres Lebens in das Bild Christi. Das wäre eine paulinische Formulierung. Die Umgestaltung unseres ganzen Lebens in das Bild Christi. Also nicht schweißtreibende fromme Leistung, sondern in ihm leben, in Christus sein. Dieses Bild vom Weinstock und den Reben, nicht wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Noch ein Vers aus Epheser in diesem Fall, Epheser 4, 23 und 24. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Wieder ein Bild, was besonders bei Paulus sehr gerne gesehen wird. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen. Er kann an anderer Stelle sogar sagen, ihr sollt Jesus Christus anziehen. Wie unsere Kleidung an uns sichtbar wird, so soll dieser neue Mensch das Wesen Jesu an uns sichtbar sein. Und das ist ein Bild, was Paulus häufig benutzt. Und dann kann ich mich ja in meine Lebenssituation hinein fragen, wie ist denn das? Merken die Menschen in meinem Umfeld etwas davon, dass ich den Herrn Jesus Christus angezogen habe, dass ich diesen neuen Menschen angezogen habe? Oder ist das eher graue Theorie? Ich fasse zusammen. Über dem ganzen Leben eines Christen steht eine Überschrift. Und diese Überschrift hat 5 Buchstaben und lautet Gnade. Ich kann und brauche mir nicht das neue Leben in Christus zu verdienen. Es ist ein Geschenk seiner Gnade. Und mit diesem Geschenk der Gnade gibt er mir ja die Heiligung zunächst als eine Gabe Gottes mit, dieses Geheiligtsein in Christus. Und gleichzeitig als zweite Seite der Medaille ist es eine Aufgabe. Es ist Gabe und Aufgabe gleichzeitig. Und ich darf glauben, dass Christus mich heiligt, sodass er meine Heiligung ist, wie Paulus das einmal sagt im 1. Korinther 1,30. Er schafft in mir wiederum eine Formulierung von Paulus, das Wollen und das Vollbringen, Philipper 2,13. Aber auf der anderen Seite ist dieser Prozess der Heiligung etwas, was ich bewusst wollen und bewusst anstreben muss, bewusst Gott bitten. Da braucht es vielleicht hin und wieder mal eine Inventur, also dass ich mir klar mache, was läuft eigentlich in meinem Leben? Was ist da und was ist nicht da? Habe ich gelernt, ich erinnere mal an 55 plus, an die Fragestellung, wachse ich im Leben als Christ und wenn ja, woran merke ich das? Habe ich gelernt, Menschen zu lieben und wertzuschätzen, wo mir das vielleicht vor Jahren noch ganz schwer gefallen ist? Habe ich gelernt, mit Geduld und Entspanntheit zu reagieren auf Menschen, auf die ich früher total gereizt reagiert hätte? Das heißt ja nicht, dass ich sozusagen jede Macke und jeden Fehler eines anderen schlucken muss. Aber wie gehe ich damit um? Entdecken Menschen, dass ich den Herrn Jesus Christus angezogen habe? Was hat sich entwickelt in meinem Leben in Bezug auf die Beziehungen, in denen ich lebe? Und da meine ich jetzt nicht nur eine eheliche Beziehung, sondern Freundschaft, Verwandtschaft, Familie, Großfamilie, Schwiegermütter und Schwiegerväter und was alles so die klassischen Dinge da vielleicht sind. Was hat sich entwickelt in Bezug auf meinen Beruf? Lebe ich verantwortlich an der Stelle in Bezug auf Beruf und Geld und Zeit und meine Gaben und nicht zuletzt Sexualität ist immer ein großes Thema, wo man sich eben fragen kann, hat sich eigentlich das entwickelt, dass Jesus in meinem Leben sichtbar wird? Es gibt ja Menschen, wo so vorbildhafte Spots, möchte ich mal sagen, in das Leben von Menschen hineingekommen sind. Und ich dachte in diesem Zusammenhang zum Beispiel an die Haltung eines alttestamentlichen Mannes, nämlich Josef, von dem es einmal heißt, als er in eine Versuchung hineinkam und die Frau, seine Chef sozusagen, hinter ihm her war und ihn ins Bett ziehen wollte. Wie könnte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Da hat jemand eine ganze Menge verstanden von diesem Prozess der Heiligung. Weil mit einmal Versuchung, und das meine ich jetzt in diesem Fall, geht es um Sexualität, aber es könnte viele andere Dinge betreffen. Und der hat verstanden, die Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu ihm, zu dem Schöpfer, ist das Entscheidende und ist das Wichtige. Und das will ich in oberster Priorität sehen und entsprechend auch die Lebensentscheidung treffen, in denen ich unterwegs bin. Und mir gefällt das Neue Testament, dass es deutlich macht, dass das nie ganz leicht ist, dass es nicht so ein Selbstgänger ist. Mein Lieblingsbrief, wenn man so will, im Neuen Testament, der enthält auch Römer 7. Und Paulus hat in Römer 6 gesagt, ja, du bist durch die Taufe sozusagen ein neuer Mensch geworden. Das Alte ist begraben, etwas Neues ist auferstanden. Du bist abgewaschen von deiner Schuld und solche Bilder werden da gebraucht. Und dann kommt Paulus in Römer 7 und sagt, wenn ich mich anschaue, dann merke ich, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und von dem ich weiß, dass ich es nicht tun sollte, das tue ich. Also er guckt in sich selbst auch, in sein Herz hinein und sagt, da sind so viele Untiefen meiner Persönlichkeit. Und schreibt es mit einer beneidenswerten Offenheit in diesen Brief hinein, dass er sagt, Das ist kein Selbstgänger. Es ist nicht easy. Und am Ende von Römer 7 steht dann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes, so formuliert Luther das. Sozusagen diese Zerrissenheit, dass ich das, was ich tun will, nicht tue und was ich nicht tun sollte, das mache ich. Und dann kommt in Römer 8 das ganze Kapitel, das lange Kapitel über den Heiligen Geist, wo er sagt, durch den Heiligen Geist gewinnst du sozusagen wieder Grund unter den Füßen. Er ist die Kraft, die in dir wirksam werden soll. Die Kraft der Heiligung. Von daher, wie kann es gelingen, einen Lebensstil in der Heiligung zu leben oder warum sollten wir das tun? Ich glaube, wir sollten es um Gottes Willen tun. Denn er ist der, die Beziehung zu ihm ist das Zentrale und soll das Zentrale unseres Lebens sein. Josef hatte das verstanden, indem er sagte, wie kann ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Wir sollten es um Gottes Willen tun. Wir sagen, Paulus sagt, wir sollen Nachahmer Gottes werden, Epheser 5, Vers 1. Wir sollten es aber auch um Jesu Willen tun. Paulus sagt einmal, wir sind teuer erkauft. Damit will er sagen, Gott hat alles investiert. Das Beste, das Liebste, das Wertvollste, was er hatte, seinen eigenen Sohn hat er investiert. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also hart gesprochen oder scharf gesprochen, und bei Paulus könnte man sich solche Bilder vorstellen, Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Wie können wir dann zulassen, mit diesem Heiligen Geist auf einer Müllhalde zu leben, vielleicht auf dem Schutthaufen unseres Lebens und das nicht von Gott beseitigen lassen? Er will da klare Sache machen. Und drittens sollten wir einen Lebensstil der Heiligung leben, um des Evangeliums willen. Philipper 1, 27, wandelt nun würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Weil um uns herum werden die Leute nicht so sehr fragen, was wir an Dogmatik im Kopf haben, sondern die fragen sich, ob sich in unserem Leben etwas ändert, wenn wir als Christen unterwegs sind. Und wenn sie das nicht spüren, dann würden sie sagen, ja, ein bisschen veränderte Dogmatik, die kann ich mir auch sparen. Da aber, wo sie mit einmal merken, dass gestörte Beziehungen wieder heil werden, das, was ich, Eltern und Kinder, die vielleicht zerrüttet miteinander unterwegs waren, mit einmal wieder in Liebe und Verständnis miteinander unterwegs sind. Ehepaare und was nicht alles. Und da könnte man jetzt viele Beispiele nennen. Wenn Leute spüren, da verändert sich was durch die Kraft Gottes im Leben von Menschen, dann wird es interessant und spannend. Ansonsten, ja, ist es nicht besonders wertvoll, irgendwie einen Schalter umzudrehen und eine andere Dogmatik im Kopf für wahr zu halten, wenn in meinem Leben das nicht sichtbar wird. Und dann sind wir bei dem allerletzten, nämlich die Heiligung, den Lebensstil der Heiligung leben, um auch der Mitchristen willen, der Menschen, mit denen wir in Gemeinde unterwegs sind. Denn da heißt es, wir sollen Väter, und ich ergänze mal Mütter, im Glauben in Jesus Christus sein für andere. Paulus sagt zu den Korinthern einen Vers, den wir oft zitiert haben, wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet, und nichts gegen den wertgeschätzten Beruf von Erziehern, aber damit meint er in diesem Zusammenhang vermutlich Leute, die sagen, wie es geht und das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun und jenes lassen und jenes lassen. Wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und Väter und Mütter sind in diesem Bild Menschen, die ihren Kindern mit Liebe begegnen, die ihnen das geben, was sie wirklich brauchen. Und ich denke, dieser Lebensstil der Heiligung, der wendet sich eben nicht nur nach außen, sondern der wendet sich auch nach innen. Also wenn in unserer Gemeinde junge Leute da sind, auch Leute, die noch nicht lange im Glauben sind, die sollten, ich sage mal jetzt bei anderen, und ich will gar nicht nur die 55-plus-Generation nehmen, das geht sehr viel früher los, die sollten bei den anderen Väter und Mütter im Glauben finden, wo sie sagen, jawohl, das ist attraktiv, so zu leben, weil ich spüre, da hat Gott einen Menschen verändert, da hat Gott einen Menschen umgestaltet. Und von daher ganz an den Anfang wieder zurück, diese Fragestellung, wachse ich eigentlich als Christ und wenn ja, woran merkt man das? Da würde ich sagen, du merkst es an ganz, ganz vielen Dingen oder eben auch nicht. An ganz vielen Dingen unseres Alltags, an ganz vielen Dingen unserer Lebensgestaltung, in unserem Alltag, in den Beziehungen, in denen wir leben und. Und es wäre super, wenn in meinem Leben und in eurem Leben dieses Wachstum sichtbar wird. Und Gott wird uns immer, es wird immer ein herausforderndes Ding bleiben. Weil der Klassiker, das haben wir manchmal zitiert, bedeutet ja, wir lernen Geduld dadurch, dass Gott uns mit Sachen konfrontiert, bei denen wir tendenziell ungeduldig reagiert hätten. Also es ist immer ein kleines Stressmoment darin enthalten, wenn ich etwas Neues lerne, weil ich über eine Hürde, die ich vielleicht früher nicht genommen hätte, mit Gottes Hilfe heute rüberschaffen sollte. Also wenn Gott dich in Situationen hineinstellt, wo du als alter Mensch, als alter Adam, als alte Eva nach einem bestimmten Stil reagiert hättest, dann bitte ihn, dass Gott dir hilft, sozusagen als neuer Mensch, als von Gott beschenkter, anders und neu zu reagieren. Ich will mir das selber sagen in meinem Leben, das braucht jeder von uns. Und ich hoffe, dass ihr euch von diesem Wort Jagdach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, genauso herausfordern lasst. Ich möchte beten. Jesus, du beschenkst uns, und das steht am Anfang unseres Christseins. Wir brauchen durch Frömmigkeit uns nichts zu verdienen. Wir brauchen durch irgendwelche Leistungen nicht vor dir irgendwie etwas Medaillen oder Abzeichen zu erwerben, sondern wir sind Menschen, die du rundheraus beschenkst, 100%. Deswegen gehören wir zu dir. Und auch die Heiligung ist etwas, was du uns schenkst, aber was wir sicher auch verhindern können durch, dass es uns nicht wichtig ist, nicht bedeutsam ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hinein lockst in diesen Prozess, dir immer näher zu kommen. Unseren Alltag gemäß deinen Herausforderungen zu gestalten. Und da sind eine Menge Dinge, die jeder von uns für sich aufzählen könnte, wo vielleicht die besonderen Baustellen in unserem Leben liegen, wenn es an dieses Thema geht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir die Herausforderungen annehmen, die du uns stellst, und es gibt nur Gutes zu erwarten von dir. Danke, dass du uns liebst, darum sollen wir lieben. Danke, dass du vergibst, darum sollen wir vergeben. Danke, dass du barmherzig mit uns bist, darum sollen wir barmherzig sein. Danke für deine große Geduld mit uns, darum sollen wir geduldig miteinander sein und so weiter. Und wir bitten Jesus um deine Hilfe und die Kraft deines Heiligen Geistes, in der wir lernen können, ein Leben zu leben, das dir gefällt. Amen.